Ich finde es so total interessant, weil wir es so unterschiedlich gelesen haben, weil ich fand, mich hat das genervt. Ich fand es so ein Dude-Buch, unfassbar erst.
Ich lese was, was du auch liest, der Buchpodcast.
Hallo Fabienne.
Hi Martina.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer neuen Folge unseres Buchpodcasts. Ich lese was, was du auch liest und was ich diese Woche gelesen habe und was du auch gelesen hast, Fabienne, ist der Roman bzw. das Buch Herkunft von Sascha Stanisic. Und eigentlich muss man aus gegebenen Gründen gar nicht mehr so viel dazu sagen. Das Buch ist 2019 bei Luchterhand erschienen und hat den letztjährigen Buchpreis, Deutschen Buchpreis gewonnen. Genau, und deshalb ist er eigentlich auch zumindest gefühlt in meiner Bubble in aller Munde und ich muss gar nicht so viel noch sagen. Es war nicht sein erster Roman, sondern er hat schon ein paar veröffentlicht, zum Beispiel Vor dem Fest.
Dafür hat er, glaube ich, auch einen Preis bekommen, oder?
Ja, er hat mehrere. Also es ist relativ dekoriert mit verschiedenen Preisen des Deutschen Buchmarkts und auch, glaube ich, zur Handlung zu seinem Leben muss man eigentlich gar nicht so viel sagen, weil darum geht es in dem Buch, das wir heute besprechen. Mhm. Das heißt, ich muss eigentlich gar nicht die
seine Lebensgeschichte... Ich muss eigentlich nichts mehr sagen.
Ich muss eigentlich nichts sagen. Danke fürs Zuhören und tschüss. Nee, aber genau, also es ist ja, das Buch handelt von seiner bisherigen Lebensgeschichte, also er spielt von seiner Vergangenheit bis zum, also die Gegenwart in dem Buch oder das, wo das Buch endet, ist 2018, also eigentlich deckt sein ganzes bisheriges Leben ab, das sich grob so abgespielt hat, dass er im ehemaligen Jugoslawien geboren wurde, im heutigen Bosnien, und dann als Schüler mit seinen Eltern, zuerst mit seiner Mutter und dann später auch mit seinem Vater, als Geflüchteter nach Deutschland gekommen ist. Und die Familie hat sich dann erstmal in Heidelberg niedergelassen, wo er auch seine Schulzeit verbracht hat. Und er durfte dann, dadurch, dass er direkt in Heidelberg zum Studieren angefangen hat, wurde sozusagen seine Aufenthaltserlaubnis verlängert und seine Eltern, die von seinen Eltern aber nicht, die dann nach in die USA ausgewandert sind. Das mal so zu den Eckpfeilern vielleicht. Mhm. Ich habe ja jetzt gerade schon so ein bisschen gestruggelt mit dem Wort der Roman von Sascha Stanisic. Es läuft nämlich unter dem Titel, unter der Bezeichnung Roman. Ist es ein Roman, Fabienne? Was sagst du? Du schaust schon so.
Ich schaue schon so kritisch.
Weil ich finde es echt so, finde es ganz schwierig, das Buch als Roman einerseits zu betiteln, aber auch unter diesen Gesichtspunkten zu besprechen. Weil, also ich würde sagen, für mich ist das eine Autobiografie.
Ja. Mhm.
Einfach auch, weil ich, wie ich gerade gesagt habe, es geht um sein Leben.
Ja.
Die Hauptfigur heißt Sascha Stanisic.
Also hat auch einige Literaturpreise bekommen, wie auch in dem Buch erwähnt wird.
Genau, und das ist einfach nach klassischen Autobiografie-Definitionen ist das eine Autobiografie.
Ja.
Also haben wir es hier mit einem Etikettenschwindel zu tun.
Also ich finde es interessant, weil ich habe mich ja schon viel mit Autobiografie beschäftigt und ich glaube, gerade so in den letzten Jahren hat halt Autobiografie irgendwie so eine Bad Rap, ja, so, oder halt hatte es immer schon so ein bisschen, ja, also es war ja auch lange so Frauengenre, oder wenn man sagt, ja, etwas ist autobiografisch, dann ist es irgendwie, und es gab aber ja in den letzten Jahren einige Romane, die als Romane bezeichnet wurden, nicht als Autobiografie. Also ich denke zum Beispiel an Édouard Louis.
Wurde auch als Roman bezeichnet.
Der wird auch als Roman bezeichnet. Alle Bücher von ihm, und die sind alle autobiografisch.
Ja.
Und ich meine jetzt in dem konkreten Fall, für mich das Einzige, was das so in der Erzählung selbst rechtfertigt, er sagt ja an mehreren Stellen so, war ja immer schon so ein Geschichtenerzähler, ich habe es nie so genau genommen mit der Wahrheit. Und es ist quasi, manchmal kommt so ein Signal so, ob das jetzt wirklich so passiert ist oder nicht, ja, so, und ich glaube, das ist so das Einzige und halt so ein paar formale Sachen, über die wir wahrscheinlich auch noch sprechen werden, die das so ein bisschen als Roman klassifizieren können, aber ich finde es auch schade, ich wäre voll dafür, mehr also Autobiografie zu
machen,
total.
Ich möchte dazu zwei Sachen sagen, das eine, was du angesprochen hast mit diesem, mit dem, der Bad Rap der Autobiografie, das habe ich nämlich nicht mitbekommen, weil ich
I didn't get the memo.
Genau, so hat mir keiner Bescheid gesagt. Nee, weil gerade im amerikanischen Bereich ist Autobiografie the shit. Ne?
Ja.
Und da ist man super stolz drauf, eine Autobiografie zu schreiben. Da ist es, glaube ich, nicht so, dass Autobiografien schlechter unbedingt sind als Romane. ist jetzt, habe ich jetzt keine Statistiken dazu, aber das ist mir nicht so bekannt und da wird das auch nicht so verheimlicht von wegen a novel, ja, wenn es eigentlich eine Autobiografie ist, sondern da wird eigentlich gerne dazu, da ist es eher so ein bisschen schick, ja, so Autobiography, da ist man ja wer. Ja. Also da ist ja natürlich auch dieser amerikanische Ding, so dieses exceptional individual, das jetzt seine Autobiografie schreibt, das hat einen gewissen nationale Tradition dort auch. Aber das ist das eine. Deshalb, also ich finde jetzt, ich kenne das nicht, dass man sich für eine Autobiografie schämt oder dass das irgendwie schlechter ist. Ja. Und auch so diese Sache mit dem Frauengenre, ja, aber andererseits war das, also jetzt wieder für den englischsprachigen Kontext sprechend, auch ein Männerding, ne? Diese Confession und ja, Benjamin Franklin, ja, und so, da ist schon so, man ist wer und ich zeige euch jetzt, wie ich zu der Person geworden bin, die ich jetzt bin. So, das hat schon was sehr, der Duktus ist schon irgendwie auch so patriarchal, schon, also so macht es mir nach, ich bin euer Vorbild.
Ja.
Nur das ist das eine. Und das andere, was du gesagt hast, dieses Jahr, er bespricht immer wieder, dass da jetzt vielleicht was abgeändert wurde an der Geschichte, dass da, das finde ich, ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch, dass das ein bisschen der Hintergrund ist, warum es ein Roman ist, aber das, ich meine, das brauche ich dir nicht zu erzählen, aber das ist halt auch ein naives Verständnis von Autobiografie.
Ja.
Ne? Mhm. Als ob man in einer Autobiografie, als ob ein Leben so da wäre und man könnte das einfach von Anfang bis Ende runter erzählen und das müsste man nie selektieren, aber auch erfinden und kreieren, wenn man seine Autobiografie schreibt. Also, ich finde das so ein bisschen ein schwaches Romanverständnis auf der einen Seite, aber auch ein schwaches Autobiografieverständnis auf der anderen.
Ja, absolut. Bin ich, also
ich glaube ja, dass das eine buchmarktstrategische Sache war. Ich glaube, für Autobiografien kriegt man keinen Buchpreis.
Ach so.
Glaube, das Buch, einfach, das ist ja gar nicht irgendwie verwerflich, aber ich glaube, man hat halt gesehen, Herr Stanisic wird schon hoch gehandelt. Der braucht jetzt einen Roman, weil da so sahnt man ab.
Ja. Mhm. Also ich kenne das halt so aus der Literaturwissenschaft, dass es halt so einen Dünkel gibt. Ja, so Autobiografie ist nicht richtige Literatur. Mhm, ja, genau. Und man liest Autobiografien auch nur so aus so einem Interesse, ja, damit man was erfährt über irgendwelche Leute oder so eine Perspektive, die man nicht kennt. Aber es ist jetzt nicht literarisch interessant oder ästhetisch interessant. Ja, und man merkt, glaube ich, schon auch, dass er dagegen auch so ein bisschen anschreibt. Also einerseits diese Marker von wegen, das ist jetzt, man weiß nicht, wo die Fiktion anfängt und wo die Wahrheit oder das Reale aufhört. Und indem er auch eben formal sehr viel versucht, auch eben keinen linearen Text zu erzählen, wieder mal. Mhm. Ich finde es interessant, was du gesagt hast, so, es ist so eine Buchmarktstrategie, weil ich hatte während dieses Buches wirklich die ganze Zeit das Gefühl, das ist so ein Buch, das ist geschrieben um so ein ganz bestimmtes Publikum, so, weißt du, so linksliberales, bildungsbürgerliches Publikum. Auf das ist es hingeschrieben und das ist auch so ein bisschen ja so Buchpreispublikum. Ja. Ja, so, das hatte ich so ganz stark. Aber jetzt fangen wir vielleicht schon so ein bisschen mit dem Kritikpunkt an. Also um es schon mal zu spoilern, ich bin heute der Bad Cop.
Aber vielleicht nochmal zum Buch zurück. Ja. Was ich nämlich, was schon ein bisschen da jetzt reinspielt auf das, was wir gerade besprochen haben, ist der Anfang des Buchs. Darauf haben wir ja immer ganz gerne mal ein Auge geworfen. Und ich finde dieses, ich nenne das jetzt immer Buch. Und
yes, let's call
einfach, because I can. Es gibt eigentlich, finde ich, nämlich zwei Anfänge. Es gibt ein kleines, eigentlich nur eine halbe Seite langes Kapitel, das von seiner Großmutter handelt. Und dann gleich danach, im zweiten Kapitel sozusagen, geht es eigentlich los, wie eigentlich Autobiografien losgehen. Und ich finde, mit diesen zwei Anfängen oder mit dieser Doppelung des Anfangs sind auch schon zwei der großen Hauptstränge abgedeckt. Ich lese mal den ersten kurz vor, weil der einfach so kurz ist. Und zwar heißt das erste Kapitel, also wirklich der Anfang des Buchs, Großmutter und das Mädchen. Großmutter hat ein Mädchen auf der Straße gesehen. Sie ruft ihm vom Balkon, es solle keine Angst haben, sie werde es holen. Rühr dich nicht. Großmutter steigt auf Strümpfen drei Stockwerke hinunter und das dauert, die Knie, die Lunge, die Hüfte. Und als sie dort ankommt, wo das Mädchen gestanden hat, ist das Mädchen fort. Sie ruft es, ruft nach dem Mädchen. Autos bremsen und kurven meine Großmutter in den dünnen schwarzen Strümpfen auf der Straße, die einmal den Namen Josip Broz Titus getragen hat und heute den Namen des verschwundenen Mädchens trägt als Hall. Christina, ruft meine Großmutter, ruft ihren eigenen Namen. Christina! Es ist der 7. März 2018 in Visegrad, Bosnien und Herzegowina. Großmutter ist 87 Jahre alt und 11 Jahre alt. Ja, und hier spricht er quasi über seine Großmutter, die dement ist. Und diese Geschichte besuchen wir quasi immer wieder im Laufe des ganzen Buchs, immer so als Flashbacks, sind es ja nicht direkt Rückblenden, sondern eigentlich ein zweiter, oder wie würdest du es beschreiben, ja, ein zweiter Handlungsstrang, ja, weil er sie immer wieder besucht, obwohl er ja in Deutschland lebt und sozusagen die Demenz oder den weiteren Krankheitsverlauf seiner Großmutter da so immer wieder beschreibt, aber auch viele seiner Erinnerungen, die er einflechtet, sind mit seiner Großmutter verbunden. So fängt nämlich der erste Anfang an und der zweite, fast vielleicht richtige Anfang. Ich finde, das andere könnte man ein bisschen als so ein kleines Vorspiel, ja, oder so ein Foreshadowing bezeichnen. Hat mir nämlich sehr gut gefallen. Das heißt An die Ausländerbehörde. Das geht dann eigentlich erstmal so los. Am 7. März 1978 wurde ich in Visegrad an der Drina geboren. In den Tagen vor meiner Geburt hat es ununterbrochen geregnet, etc., etc. Also das ist, mhm, ja, eigentlich ein klassischer Autobiografie-Anfang, ja, mit der Geburt, wie bin ich auf diese Welt gekommen. Und warum schreibt er diese, oder warum meint er überhaupt das, also es heißt ja, das Kapitel heißt An die Ausländerbehörde, er muss seinen handschriftlichen Lebenslauf schreiben.
Für den Antrag auf Staatsbürgerschaft, ne?
Das ist für die Aufenthaltserlaubnis, ja. Ah. Oder ist es schon
Staatsbürgerschaft? Ich dachte, es ist...
Ja, Staatsbürgerschaft, stimmt. Ah, ja. 2008, mhm, 30 Jahre später, im März 2008, musste ich zum Erlangen der deutschen Staatsbürgerschaft unter anderem einen handgeschriebenen Lebenslauf bei der Ausländerbehörde einreichen. Ich habe mir dann so vorgestellt, wie witzig das wäre, wenn du so eine ganze Autobiografie schreibst und denen das dann gibst.
So, hier bitte.
Okay, Bitches, ihr wolltet das. Jetzt lest 400 Seiten über mein Leben. Und ich fand es dann nämlich auch ganz interessant, weil er beschreibt dann so ein bisschen, was er da alles aufgeschrieben hat und auch, was er wieder durchgestrichen hat. Mhm. Was ja auch schon einfach so das Schreiben einer Autobiografie ist. Ne? Also, ja, er schreibt dann immer so, ich schrieb der Ausländerbehörde, mein Großvater Pero war mit Herz und Parteibuch Kommunist. Ich schrieb, dass meine Mutter bei der Mafia war. Ich radierte das mit der Mafia wieder aus, man, mhm, weiß ja nie. Ich schrieb stattdessen, ich schrieb, Großmutter hat einen großen Zahn. Also dann wird immer wieder dieses Ich schrieb wiederholt.
Ja.
Ja, das fand ich eigentlich ganz spannend, so diese... Also dann hinzuschreiben, was man wieder ausradiert,
ja,
hat.
Mhm. Und das ist natürlich, also da ist, wie du sagst, diese ganze Frage von, was gehört zu einem Leben, was nicht, mhm, was muss ich erzählen, was nicht, was sind wichtige Details und was unwichtige. Für mich war es ehrlich gesagt so, also ich kenne auch das schon so, also es gibt halt auch schon einige Bücher, die genau das aufgreifen, also dieses, man muss für Asylverfahren sich sozusagen so einen Lebenslauf auch zurechtlegen, ja, und den auch zum Teil fingieren. Und für mich war das so ein bisschen, okay, let's check that box. Also ich habe das irgendwie schon öfters jetzt als auch literarisches, mhm, Mittel, um genau dieses, wie erzähle ich mein Leben, was ist falsch, was ist richtig, mhm, was ist erfunden, was nicht, was wollen die hören, ja? Mhm. Also weil natürlich, wenn es um die Einbürgerung geht, genau, dann lässt man das mit der Mafia weg und, mhm, hebt vielleicht hervor, dass beide Eltern Akademiker sind. Und das war halt für mich so ein bisschen so, gen.
Zwei Einsprüche.
Yes.
Das erste ist, wo hast du das schon gelesen? In deutschen Büchern, weil ich hatte das Gefühl, ja, mhm, ist das vielleicht für, ja, Deutschland was nee, irgendwie neu, ja, ist, weil, mhm, ich finde gerade, um nochmal zu sagen, im amerikanischen Kontext ist diese Einwanderungsgeschichte, dieses Identity-Ding, wo gehöre ich dazu, was bin ich, mhm, bin ich ein hyphenated American, so, da gehört, mhm, das zu dieser großen nationalen Erzählung dazu. Mhm. Ist es in Deutschland schon so oft da gewesen? Mhm. Das wäre die eine kritische Frage, die ich stellen würde.
Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, bei Jenny Erpenberg gegangen, mhm, da geht es auch um genau solche Fragen. Also im deutschsprachigen Raum, also fällt mir jetzt kein weiteres Buch ein. Es gibt so ein ganz tolles Buch von Shumona Sina, Assommons les pauvres, Erschlagt die Armen. Mhm. Und da geht es auch, also die Autorin war lange Zeit in der Ausländer Behörde, ich glaube, das sagt man so in Frankreich, war die halt Übersetzerin und hat Leute begleitet, mhm, durch ihre Asylverfahren und die hat das sozusagen literarisch aufgearbeitet.
Ich finde, dass das da schon irgendwie eine andere Perspektive nochmal kriegt für den deutschsprachigen Raum. Also ich bin da auch nicht so zu Hause. Aber ich fand so, vielleicht ist das hier nochmal was, was hier einfach noch nicht so, mhm, oft gesagt wurde. Das ist das eine. Und das andere, also du sagst jetzt so zum Beispiel, dieses Herkunftsding, dieses okay, schön, du musst das schon wieder erzählen, du kennst das irgendwie schon. Mhm. Ist das nicht genau the point? Ist es, mhm, nicht das, wenn du davon betroffen bist, wenn du Ausländer in Deutschland bist, genau das der Punkt, dass du immer wieder gefragt bist, ja, sag mal, wo kommst denn du wirklich her?
Also, ja, oder da, selbst wenn genau, du es nicht bist, selbst wenn du in Deutschland geboren genau, bist, aber anders aussiehst.
Ja. Mhm. Erzähl doch nochmal. Mhm. Und dann ja, genauso, das wird ja auch so sein. Er hat ja jetzt auch, er sagt ja nicht so, Leute, ich erzähle jetzt mal, wie das ist, als Geflüchteter aus Jugoslawien hier gekommen zu sein, sondern er wird ja wieder darauf gezwungen, immer wieder diese Geschichte nicht nur nochmal zu erzählen, sondern auch dann dadurch irgendwie nochmal zu durchleben. Und da habe ich mich halt gefragt, so ist das, ja, jetzt nicht darf man davon genervt sein oder darf man sagen, schon wieder, wenn das doch genau die Leute sind, die immer dazu gezwungen werden, das immer wieder runter zu erzählen.
Aber ich finde es interessant, also ich verstehe total, was du meinst und ich glaube, ich gebe dir zum Teil recht, aber ich finde, genau das legt er ja selbst nicht so wirklich nahe. Also diese Interpretation, die du jetzt machst, und er sagt ja, viele andere Interpretationen knallt er einem ja voll drauf. Ja, so, also ich finde dieses Buch auch so ein extreme case of mansplaining, weil was der alles erklärt, wo ich mir denke, so, again, so, we get it. Und das aber genau macht er nicht. Also es kommt an irgendeinem Punkt, kommt explizit zu dieses, ja, wieso beschäftige ich mich jetzt mit meiner Herkunft? Das ist mir irgendwie peinlich, weil natürlich Herkunftsdenken, problematisch so, ja, oder das ist mir irgendwie unangenehm. Aber jetzt genau das, also er, das kommt zu dieses an die Ausländerbehörde, aber das wird ja nicht in irgendeiner Art und Weise problematisiert und auch so dieses, dass er immer wieder nach seiner Herkunft gefragt wird, das kommt, finde ich, für mich im Text selbst dann eigentlich nicht aber, mehr so richtig ja, wieder.
Aber ja, genau
so.
Das wäre doch der Topos, den wir schon 100-mal gehört haben. Genau das wäre doch das, oh, und jetzt bin ich schon, muss ich schon wieder dahin und die Allmanns fragen mich schon wieder, wo ich herkomme. Das ist doch das, was wir schon die ganze Zeit gehört haben und das, finde ich, macht er nicht. Einerseits, weißt du, ihm vorzuwerfen, er grast da jetzt schon quasi gemähte Wiesen nochmal ab und andererseits irgendwie, das war übrigens eine Redewendung, die ich mir einfach gerade selbst ausgedacht habe.
Gemähte Wiesen, ach so.
Einerseits ihm vorzuwerfen, so er haut wieder genau in die gleiche Kerbe und andererseits dann zu sagen, ja, aber das macht er jetzt, sagt er jetzt nicht, wie es eigentlich ist, finde ich.
Also, naja, aber also, aber ich finde, er macht es halt zu wenig draus. Das wäre vielleicht so mein Punkt. Also er ruft das halt auf, er kritisiert es aber nicht wirklich. Also er beschreibt so diese Selbstzensur, die er macht in der Passage, die du jetzt auch gerade vorgelesen hast. Aber es kommt dann sozusagen keine kritische Hinterfragung dessen, was da produziert wird. Das wäre so mein Punkt.
Ja, ich finde, man muss das nicht ausbuchstabieren. Also ich habe es trotzdem verstanden.
Ja, ja. Aber das Ding ist halt, er buchstabiert halt so viele andere Sachen
aber
aus.
Was denn
ja,
zum Beispiel?
So. Also nur ganz kurz zum Kontext, da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal drauf zu sprechen. Er ist da gerade zu seiner Großmutter, mit seiner Großmutter, um die es ja schon ging, in so den Heimatort seines Großvaters gereist, Oskoruja, und ist da gerade noch, und darum geht es jetzt nur, damit man den Anfang des Zitats einordnen kann. Ich habe mir nach dem Besuch des Friedhofs tatsächlich Gedanken gemacht, irrsinnig und irrelevant, dass ich der letzte männliche Stanisic sei, dass ich die Sackgasse sein könnte, sollte ich kinderlos bleiben. Ich begann mich mit meiner Herkunft zu beschäftigen, gab es aber lange nicht zu. Es erschien mir rückständig, geradezu destruktiv, über meine und unsere Herkunft zu sprechen in einer Zeit, in der Abstammung und Geburtsort wieder als Unterscheidungsmerkmale dienten, Grenzen neu befestigt wurden und sogenannte nationale Interessen auftauchten aus dem trockengelegenen Sumpf der Kleinstadterei. In einer Zeit, als die Ausgrenzung programmatisch und wieder wählbar wurde. Und das ist halt für mich so, also, Zitat Ende. Das ist halt für mich sowas, da fällt es ja auch in sowas Essayistisches, ja, also da beschreibt er ja eigentlich so einen Zustand der Politik heutzutage und das ist halt für mich so genau dieses Moment, wo ich mir so denke, muss man das wirklich noch ausbuchstabieren und außerdem in so einem Kontext, wo auch klar ist, was deine Leserinnenschaft ist. Das ist ja auch ganz klar an so ein bildungsbürgerliches Publikum gerichtet, die ja mit dem auch voll d'accord gehen würden. Ja? Das ist so für mich too much.
Ja, aber ja, das verstehe ich. Also das habe ich mir auch gedacht. Er zieht dann ja manchmal Parallelen zu dem Zerfall Jugoslawiens und der ethnischen Kriege, die da zwischen, oder die Kriege, die zwischen den Ethnien geherrscht haben, zu zum Beispiel Chemnitz und einfach
und
so.
Und AfD generell. AfD, entschuldige, ich habe mich
unterbrochen. Ja, dem Verhalten der AfD und so. Fand ich auch so ein bisschen, ja, da habe ich so auch gecheckt, danke. Aber, also das war ja jetzt, das waren irgendwie 12 Zeilen jetzt. Weißt du, das war überhaupt nicht lange, finde ich.
Aber das kommt
das
schon.
Das war so kurze, okay, dann, das ist also Fußnoten, dass es jetzt auch wirklich alle gerafft haben. Aber ich finde nicht, dass es davon überfrachtet war.
du hast absolut recht, es war jetzt nie sehr lange, aber es kam immer wieder und für mich halt immer wieder an Stellen, wo ich mir so gedacht habe, so eine Passage und es ist dann wie so, und für, wie du sagst, für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, buchstabiere ich es jetzt nochmal aus, ja, mhm. Und das ist das auch, was ich so als wahnsinnig Mansplaining empfunden habe, also von wegen, sorry, ja, wir haben es halt gecheckt, da ja, so. Da muss sich eben niemand zum Beispiel sowas die Frage stellen, wie ist es eigentlich, wenn ich Leute, die jetzt nicht so aussehen, als ob sie biodeutsche Semmeln sind, ständig frage, woher sie eigentlich kommen. Also ich glaube, man kann dieses Buch lesen und trotzdem dieses Verhalten an den Tag legen. Und diese vermeintliche Kritik, die er da üben will, ist halt einfach so seicht und so auch auf eine Art eben in so einem linksliberalen Diskurs völlig akzeptiert.
Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen schwierig, so zu argumentieren, wie du argumentierst tatsächlich. Mhm. Weil es gibt halt Leute sozusagen, die waren von Sachen wie Chemnitz und von Jugoslawien betroffen und die können sich das nicht leisten, sozusagen zu sagen, schon wieder wird darüber gesprochen. Also davon so Abstand zu nehmen und ja, zu sagen, och, jetzt müssen wir schon wieder über die AfD reden, ist, finde ich, auch echt ein bisschen ein Privileg, was er vielleicht nicht hat. Also ich fand halt, vielleicht ist es kein Mansplaining in dem Moment, sondern er war an so einem, Friedhof in Oskoruscha, hat halt gesehen, dass seine ganze Familie fucking ausgemerzt wurde. Und ihm kamen da einfach Gedanken, die zeigen, fuck, ja, so in so eine Richtung läuft unser Land wieder. Und da jetzt einfach dann mal so zu sagen, ach, das war mir jetzt aber nicht intellektuell genug, finde ich echt irgendwie, also schwierig, das da so vorzuwerfen.
Also ich will gar nicht sagen, schon wieder muss man das machen. Ich finde nur die Art und Weise, wie er das dann einbindet. Ja, so, und da geht es mir nicht um schon wieder, sondern es geht mir darum, muss man wirklich alles ausbuchstabieren? Und das finde ich ist schon, also da sind wir vielleicht auch wieder bei dieser Frage von, ist es ein Roman oder ist es ein Essay? Wenn das ein Essay ist, fair enough, dann hau deine ganzen Sachen rein. Ja? Aber für mich waren das dann immer Momente, wo es eben in so was Essayistisches gekippt ist, das dann halt aber für mich sehr flach war. Und das mit dem Friedhof, also interessanterweise habe ich das gar nicht so gelesen, so von wegen, alle sind durch den Krieg ausgemerzt, sondern das ist halt einfach, also da war er vielleicht dann nicht explizit genug, weil für mich war das halt einfach okay, das ist halt so ein Dorf und da gehen sie auf den Friedhof, da leben schon lange keine Leute mehr, aber es wird auch nicht explizit gesagt, dass es durch den Krieg so wurde. Also können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wie wenig der Krieg da, finde ich, letztendlich tatsächlich eine Rolle spielt. Ja, so. Und das ist ja genau nicht so, also aus seiner unmittelbaren Familie, die Familie bis zur Großelterngeneration, die er ja beschreibt, ist anscheinend niemand im Krieg umgekommen. Also das habe ich dann gar nicht so gelesen. Ja, so.
Ja. Nee, ich halt schon und ich fand das gerechtfertigt. Mhm. Ich wollte noch was vorlesen, einfach weil es jetzt dazu passt, zu dieser Ausgrenzung, weil das fand ich eigentlich wieder, das fand ich eine nette kleine Anekdote. Das ist, also ist in einer Rückblende, als er noch in der Kindheit in Jugoslawien ist und das, also das heißt näher am Nordpol. Zuki kommt ins Klassenzimmer, legt ein Papier auf das Lehrerpult und ruft, jeder trägt sich ein. Es gibt drei Spalten, Moslem, Serbe, Kroate. Alle versammeln sich, alle zögern. Mann, Leute, Zoki trägt seinen Namen unter Serbe ein. Kenan nimmt den Stift weg und trägt sich unter Moslem ein. Die beiden Gorans tragen sich unter Serbe ein. Edin trägt sich unter Moslem ein. Alen trägt sich unter Moslem ein. Maritza trägt sich unter Serbe ein. Goza trägt sich unter Serbe ein. Kule fragt, was das soll. Zoki sagt, damit wir Bescheid wissen. Kule sagt, fick dich. Zoki sagt, du bist doch Moslem. Ich bin fick dich, sagt Kuhle. Elvira macht eine neue Rubrik mit Weiß nicht auf und trägt sich da ein. Ale nimmt wieder den Stift und streicht seinen Namen durch und trägt sich unter Weiß nicht ein. Gutzer auch. Marco trägt sich unter Serbe ein. Anna trägt sich unter Weiß nicht ein, denkt kurz nach, streicht den Namen durch, schreibt Jugoslawe als fünfte Republik und trägt sich da ein. Zoki schreibt unter Moslem Kuhle rein. Kuhle sagt, Zoki, ich fick deine Mutter, du dummes Pferd. Die Gorans bauen sich vor Kuhle auf. Der mit den langen Schneidezähnen sagt, Kuhle, was ist los? Wo drückt der Schuh? Kuhle reißt Zoki den Stift aus der Hand. Er will etwas auf Gorans Stirn kritzeln. Der schubst ihn, Kuhle schubst zurück. Wir gehen alle dazwischen. Alle rufen durcheinander. Kuhle hebt die Arme. Alles okay, hab mich wieder im Griff, sagt die Geste. Er tritt an den Tisch und schreibt eine sechste Rubrik. Sie heißt, fickt euch alle. Kuhle trägt dort Kuhle ein, tritt auf den Stift, der bricht und verlässt das Klassenzimmer. Niemand folgt Kuhle, die Liste verschwand. Moslems wurden ein paar Monate später in manchen Städten befohlen, ein weißes Tuch am Ärmel zu tragen.
Ja, das ist halt wieder, also ich finde, für mich persönlich hätte es diesen letzten Satz jetzt nicht unbedingt gebraucht. Mhm. Also weißt du, weil das führt ja, diese Szene ist ja genauso toll, weil es einerseits natürlich, und das glaube ich, vielleicht das mit dieser weißen Binde am Arm weiß jetzt nicht automatisch, sage ich mal, jede Person, aber so grob, was in Jugoslawien passiert ist, das weiß man. Und dann sozusagen, diese Szene ist ja genau deswegen so stark, weil man sieht, okay, hier sind Kinder, man weiß nicht, ist es jetzt ernsthaft, spielen die da was? Und die subvertieren das total. Das ist ja genau deswegen auch eine wahnsinnig lustige Szene, ja, und ich finde es total stark. Und dann dieser Satz, das nimmt für mich an dieser Stärke, dieser Subtilität dessen, was diese ganze Szene macht, wieder zurück. Ich lasse es auch, also weiß, ich verstehe, was du sagen willst, und ich verstehe auch, warum es natürlich manchmal so mit Subtilität nicht getan ist. So. Aber da ist für mich wieder so der Punkt, es ist ein Roman.
Das ist ja nicht so, als ich habe jetzt hier abgebrochen, und es geht aber eigentlich gleich danach weiter mit einer Eskimo-Familie lebte in Visegrad über dem Supermarkt in der Titostraße. Und es waren aber eigentlich gar keine Eskimos, die haben mal einen Witz gemacht und wurden dann aber leider sofort als Eskimo. Also man geht dann sofort wieder zurück, und ich finde, genau da ist die Kritik, die du übst, nicht gerechtfertigt. Es geht nicht, es sozusagen missbraucht nicht das Fiktionale, um dann einen moralisierenden Essay daraus zu machen. Dann würde es nämlich hier abbrechen und würde dann volle Pulle in diese Essayistik einsteigen, sondern es watscht einen kurz und springt dann direkt wieder zurück in das so ein bisschen Absurde. Und da sehe ich eben schon eine literarische Strategie. Ich glaube, das wäre was anderes. Und genauso bei diesem Friedhof-Ding, was du vorgelesen hast, geht dann kurz raus und geht dann aber sofort wieder weiter. Und diese, ich finde halt, das sind einfach so diese Höhen und Bässe sozusagen, in denen das Buch spielt.
Jetzt habe ich noch mal eine Frage vielleicht zu diesem, was ja vielleicht da ganz gut dran anschließt, die Frage nach der Herkunft und auch eben so diese Familiengeschichte, die er da auch mit erzählt. Er erzählt ja nicht nur seine Geschichte. Wie fandst du, also weil es ist ja jetzt nicht unbedingt zwangsläufig so, dass man gleich die Geschichte seiner ganzen Familie erzählt. Und wie du gesagt hast, die Großmutter spielt ja da schon so eine sehr zentrale Rolle.
Ich fand die Großmuttergeschichte eigentlich ganz gut. Ich fand vor allem das relativ wichtig, dieses Halbmotiv des Vergessens, was dadurch auf bisschen durchschaubare Weise, da würde ich dir jetzt mal recht geben, irgendwie mit reingebracht wurde. Genau, weil das halt wieder so dieses Erinnern und Vergessen und so. Und genau, die Großmutter vergisst dann halt wortwörtlich. Aber ich habe das trotzdem eigentlich, gerade die Großmutter habe ich ganz gerne gelesen, aber aus ganz anderen Gründen, glaube ich, warum du jetzt darauf zu sprechen kommen willst. Vielleicht sagst du erstmal, was du im Hinterkopf hattest.
Also ich fand auch diese Großmuttergeschichte, also ich war so ambivalent. Ich war auch einerseits wieder so sehr genervt, aber ich fand auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen Klischee. Man fährt in den Süden und natürlich gibt es ohne Ende immer was zu essen, es gibt immer was zu trinken, so, das fand ich halt so ein bisschen so, aha. Aber ich fand so diese, man spürt diese Frau und diese Beziehung, die er zu dieser Frau hat, sehr stark. Also das kommt total rüber, das fand ich so mit am berührendsten, ja, so. Und ich habe mich halt so gefragt, warum ist diese Großmutterfigur so zentral und die anderen, also gerade seine Eltern, die kommen zwar schon immer wieder vor und die haben aber auch zum Teil echt heftigere Schicksale, finde ich. Und das wird dann aber so in so zwei Sätzen oder so nebenher abgehandelt. Und das hat mich irgendwie überrascht, weil man ja eigentlich denken könnte, an der Geschichte dieser Eltern, das wird auch nicht so ganz klar, warum die nicht in Deutschland bleiben können. Es wird aber auch erwähnt, die waren beide Akademiker und sind dann in Deutschland, also seine Mutter hat in so einer Wäscherei gearbeitet und sein Vater auf dem Bau und er hat sich den Rücken kaputt gemacht. Also es sind wirklich, ich fand so das Wenige, was davon erzählt wurde, fand ich so ganz krass. Ja? Und dass das dann irgendwie so verschwindet, sage ich mal, fast ein bisschen hinter dieser Großmutterfigur und allem anderen, was dann noch passiert, ja? Das hat mich irgendwie so erstaunt. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist.
Die Großmutter.
Ja, so. Und ich meine, klar, das ist natürlich, wie du gesagt hast, sie, kann man ja vielleicht auch spoilern, sie stirbt am Ende des Buches. Ich habe mich dann halt gefragt, das ist wieder so eine kritische Frage, lässt er diese, also er erzählt ja quasi seine Geschichte, die ja eine Erfolgsgeschichte ist in Deutschland. Und die seiner Eltern ist natürlich eine, die keine Erfolgsgeschichte ist und die wahrscheinlich eine wäre, wo genau diese Fragen von Alltagsrassismen und so weiter ganz, und das kommt, also es kommt latent immer wieder vor, aber da habe ich mich gefragt, ja, warum das nicht viel stärker macht. Also, aber
gut, aber genau, das ist halt das, was jeder kennt. Ne? Irgendwelche super gebildeten Menschen aus Rumänien arbeiten dann hier in der Fabrik so. Mhm. Das muss man, also ich glaube, das war halt da mal ein Klischee, dass er jetzt so ein bisschen umgangen ist.
Unterschied zu allen anderen.
Das ist ja die klassische Geschichte. Ne?
Naja, aber
ich meine, ich glaube, das war ehrlich gesagt, einerseits ist es ja schon ein bisschen so, genau, dass er sich sehr als bisschen Erfolgsstory, fast schon so Model Minority Citizen darstellt, wo jetzt halt wieder dieses Autobiografische reinkommt, wo ich einfach sage, das ist ein klassischer Autobiografie-Move, I made it against the odds, so. Hat er ja auch, muss man ja auch ganz klar sagen, das ist ja auch eine krasse Leistung, das will ich jetzt auch gar nicht abwerten. Und ich glaube, das war ihm halt da einerseits wichtiger und das andere, glaube ich, ist schon auch einfach eine. Also ich fand es schon spannend, dass er sich für die Großmutter entschieden hat, die, also genau, er beschreibt ja mehrere Verwandte so oder reißt das an, deren Geschichten, aber die Großmutter ist eigentlich die, über die wir am meisten erfahren. Was ich eigentlich am sympathischsten daran fand, und es macht jetzt ein großes neues Fass auf, ich fand Sascha, also der Charakter Sascha, die Person, den kenne ich jetzt nicht so persönlich, sein Männlichkeitskonzept relativ spannend. Ich habe jetzt erst John Burnside, A Lie About My Father, dann irgendwie Obama, ja, wie heißt das, auch irgendwas mit Vater. Mhm. Das ist halt schon auch so ein männlicher Autobiografie-Move und da fand ich es eigentlich ganz schön, dass er mal die Oma halt wählt. Und ich fand auch in vielen anderen, gerade in seiner Jugend und so, habe ich schon fast gemeint, dass er absichtlich so Coming-of-Age-Männlichkeits-Topoi umgeht, um die er eben nicht. Also ob er es jetzt gemacht hat oder nicht, aber um absichtlich da nicht reinzufallen.
Ich finde es so total interessant, weil wir es so unterschiedlich gelesen haben, weil ich fand, mich hat das genervt. Ich fand es so ein Dude-Buch, unfassbar. Ja? So dieses, also ehrlich gesagt, mir war da viel zu viel irgendwelche Sportsachen, ja, Fußball, bla bla, so. Und dann fand ich auch so dieses mit diesem Fantasy-Ding, ja, so diesem Kartenspiel, ja, das ist halt auch so Jungs-Nerd-Ding, ja,
aber
so.
Das ist ja überhaupt nicht geil, Nerd. Sorry, aber wenn man normalerweise so Dude-Autobiografien liest, dann würde der so sagen, und dann habe ich Marx entdeckt und habe mich total damit identifiziert, weil auch ich so große Gedanken hatte wie Marx. Und er ist ja so, naja, ich habe eigentlich nur so getan, als würde ich Adorno lesen. Oder auch dann, dass wir zum Schreiben gekommen ist, so, mir war es irgendwie zu peinlich, dass ich mitgeschrieben habe. Also ein bisschen so, dass ich ein Streber war. Mhm. Und dann habe ich gesagt, was schreibst du da? Ja, also so Gedichte. Mhm. Und dann stolpert er da so ein bisschen rein. Das fand ich nämlich nicht so dudig. Und, also
gut, es ist jetzt nicht die Geschichte eines bildungsbürgerlichen Coming of Age. Aber ich fand auch diese Geschichten von, ja, wir hängen an der Tanke ab und so weiter, ich fand das ehrlich gesagt so boring.
Ich weiß nicht, ich will jetzt kurz mal, mich langweilt ein bisschen, dass ich es immer so krass verteidigen muss. Ich weiß nicht, ob das so super spannend
Sollen wir
ist.
Vielleicht
das,
was,
also weil wir halt überhaupt nicht über die Topics reden.
Ja. Was könnten wir?
Ah, lass wir uns vielleicht schon so über die Aral reden, also vielleicht ohne, dass du es global fertig machst, sondern so ein bisschen konkreter sagst, um was es da geht. Ja, vielleicht können wir ja zum Thema Coming of Age einfach mal diese Heidelberger Zeit so ein bisschen in den Fokus nehmen. Und zwar kommt er ja 1992 mit seinen Eltern nach Heidelberg und dann wohnen sie erstmal, also erst kommen ja nur seine Mutter mit ihm, weil der Vater noch zurückbleiben muss. Und die wohnen in so einer Art, ich glaube, es war schon so ein Flüchtlingswohnheim zwischen Wiesloch und Waldorf für die Locals. Also ich habe ja auch in Heidelberg studiert, deshalb ich weiß wirklich, wie das da alles gelegen ist. Und dann ziehen sie aber innerhalb von Heidelberg nochmal um, dass dann auch der Vater kommt und teilen sich mit einer anderen Familie so ein Bungalow am Emmertsgrund. Und ich kenne den Emmertsgrund tatsächlich. Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine No-Go-Area, aber es gibt zumindest keinen Grund, dahin zu gehen. Und da hat er wohl so an diesem Rand, er sagt ja auch selber in den Hochhäusern ganz so, also da freut er sich auch ein bisschen so, dass er immerhin da nicht gewohnt hat, sondern immerhin in so einem bisschen besseren Bungalow am Rand von dieser Emmertsgrund-Siedlung. Ich fand dieses Heidelberg-Setting, da könnte man ja auch schon fast sagen, das ist wie so eine Reibungsfläche, Klischee-Reibungsfläche gewählt, aber das hat er ja nicht gewählt. Also er spricht da auch an einem Teil, an einem Punkt mal so über diesen Zufall der Herkunft, dass auch die Heimat immer irgendwie ein Zufall ist. So, das ist ja auch logisch. Aber ich finde halt, er hätte sich eigentlich, also wenn er sich's ausgedacht hätte, wenn es ein wirklicher Roman wäre, und er hätte sich ausgedacht, wir kommen von Bosnien nach Heidelberg, dann hätte ich gesagt, das ist super klischeehaft ausgedacht, weil wofür steht Heidelberg? Also Heidelberg ist ja schon einerseits so diese große deutsche Studentenstadt. Er ist auch dann, er zitiert ja auch so Hölderlin-Gedicht und ich habe mein Herz in Heidelberg verloren und diese studentische, bildungsbürgerliche Romantik, die da so auch das Ganze so ein bisschen überfrachtet, passt natürlich gar nicht zu so einem bosnischen Flüchtlingskind. Mhm. Also ich fand es schon lustig, dass Heidelberg da eben so diese Kontrastfläche war, gerade Heidelberg. Genau, da spielt sich dann ja so seine, seine Mannwerdung ab oder sein Aufwachsen. Und wie wir gerade schon angesprochen haben, ein wichtiger Teil war ja auch diese Aral-Tankstelle. Soll ich da einfach mal nochmal was vorlesen? Mhm. Im Emmertsgrund reichten einander die Hand. Bosnier und Türken, Griechen und Italiener, Russlanddeutsche, Polendeutsche, Deutschlandsdeutsche. Dann und wann tauchten plötzlich größere Mengen dürrer, schweigsamer Schwarzer auf, mit diesen blutunterlaufenden Augen. Und da wusste man sofort, in Afrika hat es wieder mal irgendwo geknallt. Wir waren Nachbarn, Schulfreunde, Kollegen. Die Supermarktschlange sprach 7 Sprachen. Die soziale Einrichtung, die sich für unsere Integration am stärksten einsetzte, war eine abgerockte Aral-Tankstelle. Sie war Jugendzentrum, Getränkelieferant, Tanzfläche, Toilette. Kulturen vereint in Neonlicht und Benzingeruch. Auf dem Parkplatz lernten wir voneinander falsches Deutsch und wie man Autoradios wieder einbaut. Die einzige Regel in der Nähe von Zapfsäulen, Rauchen verboten. Also das ist ja schon so ein bisschen auch klar, was ihr hier aufmacht, so ein Melting Pot von verschiedenen Ausländergruppen, wo man dann halt nicht der andere ist, sondern wo eigentlich so ein bisschen Normalität herrscht.
Und ich fand auch, weißt du, diese Geschichte mit dem, heißt der Rahim? Mhm. Da gibt es einen Freund, Rahim, und zu dem geht er dann, verbringt er eigentlich viel Zeit bei dem zu Hause und bei dessen Familie zu Hause. Und der heißt vor allen Dingen so, weil sein Vater ist halt Altphilologe und seine Mutter auch.
Der Vater ist Semitist.
Genau, ja, genau so. Professor. Ja, ja, genau so. Also was ich da so interessant fand an dieser Freundschaft, die dann so ein bisschen mehr geschildert wird, da hat er dann ja die Idee, dass er gerne seinen Eltern und den Eltern seines Freundes vorschlagen möchte, dass die zu denen nach Hause kommen, also zu den Stanisic. Und das findet dann irgendwie, also er sagt dann zwar den Eltern seines Freundes so, hey, ihr könntet ja auch mal zu uns kommen. Und die Eltern sind so, ja, sicher. Und das passiert dann aber nie und es verläuft sich, also ohne dass jemals irgendjemand sagt, hör mal, das geht nicht oder wir schämen uns jetzt auf seiner Seite oder so. Ja. Und das fand ich so ein total starkes Moment, weil da eben auch so diese soziale Differenz klar wird, wo er eben auch dieses Bild, was du beschrieben hast, dieses Melting Pots, ja, oder dieser aus unterschiedlichen Ländern dann zu bunt zusammengewürfelten Gemeinschaft, dass es da eben ja diese Unterschiede gibt. Und dieser Blick von außen, der dann sagt, ja, es sind alles irgendwie Geflüchtete oder Migrantinnen so, dass natürlich innerhalb dieser Gruppe ganz viel Differenzierung stattfindet. Ja, so.
Ich fand auch sehr witzig diese Szene, wo er auch wieder mal beim Essen bei der Familie ist von Rahim und wo diese zwei, Zitat, lebhafte Lesbierinnen namens Andrea beim Abendessen da waren, also die sind beide Andrea, die sind irgendwie so Veterinärinnen, die eine praktizierend, die andere forschend, steht hier, und die fangen halt irgendwie an und fragen ihn dann wieder so, wo kommst du denn her, weil sie merken, er kann nicht so gut Deutsch, und dann steht hier so, ich muss wohl auf die Frage nach dem Woher meines Akzents genuschelt haben. Jedenfalls verstand Andrea, die Forscherin, Boston statt Bosnien und lachte außerordentlich erfreut, als hätte ich ihr gerade ein Geschenk gemacht. Und dann fängt eben diese Andrea, die Forscherin, zu erzählen, dass sie ja, ach ja, und sie hatte auch einen Lehrauftrag am MIT und hat dann auch gleich geswitcht und spricht Englisch mit ihm. Und dann genau lässt er sie halt einfach reden und nickt und spricht dann auch selber Englisch mit ihr und korrigiert sie halt nicht. Und dann steht halt hier so, ich ließ sie reden, nickte, wenn ich etwas verstand, antwortete recht ehrlich auf ihre Fragen. Was ich in Deutschland machte, School, wo ich gewohnt hätte, close to the river, wann ich wieder zurückfahren würde, soon I hope, mit meinem Bruce Willis-Akzent. Und sie nahm die Antworten bestens an, es war sagenhaft. Der Semitist schmunzelte, Rahim tat sich Knödel auf. Ich fühlte mich durch jeden Satz der sympathischen Rinderexpertin irgendwie anwesender. Ein Missverständnis hatte mich der Herkunftslast entledigt. Ein Austauschschüler aus Boston zu sein, war so viel einfacher als ein Bosnier mit befristeter Aufenthaltserlaubnis. Have you ever been to a Celtics game? Da wagte ich sogar eine Gegenfrage. No, you? Yes, indeed, rief sie. It was fantastic. Und dann kam mit Rahims Mutter und dem Salat leider eine Pause. in der unser Gastgeber Andrea die Hand auf den Arm legte und leise, nicht Boston, Bosnien sagte. Oh, sagte die Forscherin. Oh, sagte auch die praktizierende Tierärztin mit dem Schwerpunkt Nutztiere in Massenhaltung.
Eigentlich ist das gerade Passage oder so eine Szene, an der sich das, was wir am Anfang diskutiert haben, voll gut verdeutlichen lässt. Und da müsste ich eigentlich so, was ich gesagt habe, wieder zurücknehmen, weil das ist ja genau so eine Szene, ne? Er wird nach seiner Herkunft gefragt, entwickelt da, man hat es so voll vor Augen, wie er so sich so eine andere Person entwirft, ja, also als so eine andere Person, weil er sagt ja so, ja, es war sagenhaft, ja, so, also so diese Befreiung und diese neue Identität, die ihm da auf einmal für diesen kurzen Wortwechsel geschenkt ist. Und das könnte man ja sagen, das ist ja wieder genau so ein Moment, wo dieses, was er ja manchmal explizit macht, so dieses, ich nehme es mit der Wahrheit nicht so genau, dieses Fabulieren, das ist ja auch so genau so ein Beispiel dafür, ja, und da lässt sich das ja eigentlich wieder total, also da sind so diese Elemente, die wir ja ganz am Anfang diskutiert haben, versammelt, ja, ja, so.
Einerseits dieses, ich wollte es jetzt bedeutungsschwanger nennen, das ist vielleicht zu negativ, aber so diese Anspielungen auf gewisse Diskurse, was Herkunft, was Identität angeht, das ist, ich finde, das ist schon ein bisschen, ich meine, da hast du schon recht, das ist zum Teil schematisiert. Es wird eine Szene geschildert, die gewisse Anspielungen hat. Also zum Beispiel einmal dieses, die Kinder tragen sich in die Listen ein oder hier, er wird nach seiner Herkunft gefragt und A, ist es unangenehm, B, fabuliert er etwas. Dann wird explizit gemacht, auf welchen Diskurs das anspielt. Also hier ja wieder, er sagt so, es war schön, nicht zu sagen zu müssen, welche Herkunft ich habe, weil was man eigentlich schon kapiert hat davor, okay, aber das ist dann ein kurzer sozusagen, was du essayistisch genannt hast. Und dann wird aber das sofort wieder gebrochen mit was fast schon albernem.
Ja.
Und das ist eigentlich so ein bisschen, finde ich, sein Schema des Erzählens.
Ja.
Und du hast jetzt ja quasi gesagt, dir würden Teil 1 davon würde dir schon eigentlich reichen. Sollen wir noch über das Ende des Buchs reden?
Oh, absolutely.
I feel like you have opinions.
Very strong opinions.
Man muss dazu sagen, genau, also wir haben das jetzt nicht wirklich abschließend besprochen in den ganzen inhaltsmäßig, was passiert. Aber irgendwann kommt es zu einem Ende.
Ja. Alles hat ein Ende. Aber doch nicht.
Genau, und zwar, um das kurz strukturell so ein bisschen zu beschreiben, das Buch hört 60 Seiten, bevor es eigentlich am Ende ist, im Prinzip auf.
Und das wird auch Epilog. Entschuldige, jetzt habe ich dich
gebrochen. Genau, es steht davor schon Epilog.
Ja.
Das sind dann nochmal 4 Seiten. Und dann wird mit komplett neuer Überschrift, anders als alle anderen Kapitel, eigentlich nochmal fast wie ein neues Buch da eingefügt, das sich nennt Der Drachenhort. Warnung. Lies das Folgende nicht der Reihe nach. Du entscheidest, wie die Geschichte weitergehen soll. Du erschaffst dein eigenes Abenteuer. Du bist Sohn eines Betriebswirts und einer Politologin mit Schwerpunkt Marxismus, Enkel einer Mafiapatin und eines zu früh Verstorbenen. Ja, was denn eigentlich? Urenkel von Bauern und von einer Sängerin und einem Flößer. Du bist ich. Du bist in das Altenheim zurückgekehrt, um deiner Großmutter gute Nacht zu wünschen. Vielleicht aber bist du zurückgekehrt, damit Großmutter gar nicht erst schläft. Die Slawen lieben die Gefahren. Zahlreiche lauern. Deine Entscheidungen können dich ins Gelingen führen, was auch immer gelingen sei. Oder ins Verderben. Viel Glück. Und dann ist der Rest des Buchs, also die restlichen 60 Seiten, so gestaltet, wie, also ich kannte das auch aus so Kinderbüchern, also dass ein kurzer Absatz geschildert wird und dann man sich eben zwischen zwei Optionen, was jetzt passiert oder was die Personen, also Sascha und seine Großmutter, tun sollen. Und je nachdem, was man wählt, blättert man auf eine bestimmte Seite und die Geschichte geht dann so weiter.
Und da muss man vielleicht dazu sagen, also wir haben es kurz erwähnt, es kommt ja in seiner Geschichte davor, kommt vor, dass er eben als Jugendlicher gerne diese Fantasy, spielt. Und dass er da so eine Phase hatte, wo er so voll mit ein paar Freunden voll drinnen war. Und so ähnlich ist das halt auch aufgebaut.
Ja. Beziehungsweise das hat er auch mal selber schon gesagt, dass er, als er angefangen hat zu lesen, diese Bücher geliebt hat, wo man selber entscheiden durfte, wie es weitergeht. Mhm. Das war die erste, sozusagen der erste Hinweis auf dieses Ende. Der zweite ist der mit den Pen-and-Paper-Rollenspielen. Ja. Gerade auch, weil Drachen immer wieder ja vorkommen.
Ja.
Das ist jetzt hier so eine Art Drachenjäger-Geschichte zum Teil
oder so
aufgemacht wird.
Abenteuer.
Genau, und das ist quasi, es geht los, dass die Großmutter liegt in ihrem Bett im Altenheim. Er kommt zu ihr und die Großmutter fragt ihn dann, bist du das, Pero? Also Pero ist sein schon gestorbener Opa. Bist du das, Perro? Sagt sie, ohne sich umzusehen. Und dann entscheidet man eben, lügst du? Sagst du, ja, ich bin es? Dann lies weiter auf Seite 352. Oder sagst du die Wahrheit? Ich bin es, Oma Sascha. Dann lies weiter auf Seite 305. Mhm. Und so klettert man quasi seinem eigenen persönlichen Ende dieses Buchs entgegen. Sag jetzt mal, Fabian, hast du gecheatet oder hast du es wirklich gemacht?
Ich wollte dich gerade das Gleiche fragen. Ich habe es, also wenn man mir sagt, tu das nicht, dann mache ich es natürlich. Also ich habe es einfach ganz linear zu Ende gelesen.
Echt? Ja. Ich nicht. Mhm. Das ist echt ganz schön frech.
Ja.
Also was, so bin was ich. An der Anweisung liest das Folgende nicht der Reihe nach.
Ja, so eben deswegen sage ich.
Aber lustigerweise habe ich auch ein bisschen gecheatet, weil ich habe mich erst entschieden für sagst du die Wahrheit, ich bin das Oma Sascha, und dann ist sie sehr schnell vorbei.
Ah.
Also dann habe ich nochmal irgendwas gewählt, dann habe ich gesagt, genau das, dann habe ich nicht gelogen, sondern gesagt, du sagst, dass Großvater seit langem tot sei, und dann bin ich schwuppsdiwupps auf Seite 352 gewesen, wo die Geschichte auch zu Ende war.
Ah ja. Mhm.
Also dann habe ich quasi aus den verbleibenden 60 Seiten 3 gemacht.
Mhm.
Und dann ist es einfach aus. Und deswegen bin ich dann nochmal zurück und habe dann quasi mich nicht in meine Situation versetzt, weil hier steht ja auch, du bist ich und nicht du bist du. Also die erste habe ich quasi als Martina entschieden und da war es ganz, ganz schnell vorbei. Und dann habe ich mir überlegt, was will Sascha machen? Und da der große Geschichtenerzähler ist, habe ich immer natürlich mich für die Lügen entschieden. Beziehungsweise immer das Mitgehen mit der Geschichte, die Demenz der Oma quasi ja schon vorgegeben hat. Also die fragt ja, bist du mein Mann? Und dann bin ich da mitgegangen. Und dann geht es wirklich noch sehr, sehr lange hin und her.
Mhm.
Und man bricht mit der Oma aus dem Altenheim aus und jagt irgendwelche Drachen.
Ja, und geht dann ja auch in diesen Ort zurück. Ne?
Genau, dann ist man wieder hier in Bosnien und überhaupt.
Wenn man das natürlich so linear liest wie ich, so nach der Reihe, dann kriegt man natürlich so ein ganz diffuses Bild. Aber ich glaube, so die groben Züge kriegt man schon mit. Und wie gesagt, also auf irgendeiner Seite gibt es dann eben so, dass die Großmutter stirbt. Also auf Seite 322 steht dann kursiv. Also wir befinden uns noch immer in diesem Fantasy-Abenteuer-Teil. Heute ist der 29. Oktober 2018. Ich habe geschrieben, Schmetterlinge sind es nicht, du Esel, was der letzte Satz ist, der davor kam. Mein Telefon hat geklingelt. Meine Großmutter ist im Alter von 78 Jahren in Rogatica gestorben. Und dann kommt noch ein bisschen später die Beerdigung. Also es gibt dann so eine quasi Gegenwartsebene, die aus diesem Fantasy reinfällt, die aber, ich habe es jetzt nicht verfolgt, ob sie in einer durchgehenden Geschichte, ich habe auch nicht verfolgt, ob jede Geschichte aufgeht, weil theoretisch müsste ja alles x verschiedene Wege geben und alle müssten irgendwie so eine konsistente Geschichte haben. Ja? Oder ob man das nur mitkriegt, wenn man es linear liest, also wenn man es nach der Reihe liest, weiß ich nicht.
Ja, da musstest du jetzt halt suchen, ob irgendwo steht, geh auf Seite... Da, wo das halt angefangen
genau, ja, und das habe ich dann halt auch nicht gemacht.
Ich auch nicht. Ich habe auch überlegt, ob man vielleicht durch verschiedene Wege an die gleiche Stelle kommen kann.
Ja.
Genau, aber ich habe mir dann die Mühe nicht gemacht. Und man könnte sagen, ich habe mir die Mühe nicht gemacht oder ich habe auch einfach die Vorgaben des Buchs dann respektiert und habe dann nicht am Ende jetzt geguckt, was wären alle möglichen Geschichten gewesen, so wie du das gemacht hast.
Ja.
Mhm. Aber wie hat dir das gefallen, dieses Ende?
Also mich hat es halt so an so postmodernes Erzählen erinnert, ja, also auch wieder so dieses Fragmentierte und auch so diese unterschiedlichen Geschichten. Was mir sehr gut dran gefallen hat, war eben, dass das Ende dieser Großmutter auf eine Art dadurch verdeckt wird, ja, auch wieder so dieser Versuch gemacht wird, eigentlich so dagegen anzuschreiben, ja, und auf eine Art so diese Fantasie aufrechtzuerhalten gegenüber einer Realität, wo sie dann eben tatsächlich gestorben ist, so. Das hat mir irgendwie gut gefallen und ich habe auch sozusagen verstanden, okay, das kommt halt so, diese Bezüge, die es zu dem restlichen Buch hat. Ich fand es so ein bisschen aufgesetzt und dran gepappt am Schluss. Also mich hat es da nicht so hundertprozentig überzeugt, weil ich halt so fand, also warum jetzt, also es war mir so ein bisschen zu artifiziell oder so zu sehr, ich will jetzt noch zeigen, was ich so an so crazy shit machen kann, so ein bisschen.
Ja, ich war auch nämlich irgendwie so, mir hat es irgendwie nicht gefallen. Hm. Mir hat es irgendwie nicht gepasst, dass das jetzt, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Ich habe mich so gefühlt so, oh nee, jetzt, oder?
Ja.
Aber ich weiß nicht genau, warum.
Ja.
Einerseits hat es mich gestört, dass es jetzt am Ende ist, weil ich mir denke, okay, wenn das deine Poetik ist, dass jeder sich seinen Weg selber sucht, dass man sozusagen sein Schicksal selber schreibt, dann Hätte ich mir irgendwie gewünscht, okay, zieh das durchs ganze Buch
durch. Ja, absolut.
So, wenn dann bin schon, ich total. Ja, dann YOLO.
Yeah, yeah. Have the balls to do this.
Genau, have the balls.
300 pages.
Ja, den ganzen Roman. So.
Ja.
So, das hat mich ein bisschen gestört. Das andere, ja, dann kam halt so, also genau, also der Sascha ist ja so ein Pen and Paper Dude, wie wir schon gesagt haben. Für mich gibt es nichts Schlimmeres. Ich hasse alles, was im entferntesten Sinne mit Fantasy zu tun hat. Mhm. Ja? Und ich war das ganze Buch so froh, dass diese Drachengeschichte...
Ja,
man... Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, also auch schon das Cover, ne? Da ist hier wie so ein chinesischer Tattoo-Drache drauf und dann Drachen und ich dachte die ganze Zeit, fuck.
Ja, ja, this is going to happen.
Ja? Und dann war ich echt so froh, dass ich es bis Seite 300 geschafft habe und dieser Drachenscheiß nicht kam. Und dann kam das und ich so, boah, das ist halt überhaupt nicht mein Milieu, so dieses Fantasy... Nerd-Ding. Mhm. Was ich aber ein bisschen witzig fand, dass die Oma da halt wieder so ein bisschen aufersteht und die dann ja so sagt, hier, meine Turnschuhe. Und dann zogen sie der Oma die Turnschuhe an. Also das, irgendwie war das ja auch ein bisschen so auf eine absurde Weise witzig. So diese Oma springt aus dem Altersheimbett auf und wird dann hier nochmal zur Drachentöterin. Und was mich irgendwie auch gestört hat, ist, Ende von Büchern sind, finde ich, generell schwierig. Da habe ich am meisten Respekt davor, als jemand, der jetzt noch keinen Roman geschrieben hat. Ende von Autobiografien, finde ich, sind nochmal komisch, wenn man noch lebt. Und Tod zu schreiben, besonders wenn er mit dem Ende eines Buches zusammenfällt, finde ich, da gibt es halt so viele Topoi, auf die man da irgendwie, oder Klischees, auf die man irgendwie reinfallen kann. Und deshalb, finde ich, hat er sich da halt so ein bisschen aus der Affäre gewunden. Das fand ich dann ein bisschen feig, ne, weil das dann so, erzähle ich euch jetzt nicht, wie die genau gestorben ist, weil die ja erst noch Drachen irgendwie getötet hat. Und das hat mich irgendwie auch ein bisschen gestört. So, das sind so, das sind meine Gedanken auf Basis derer ich zu keinem so richtigen Urteil kommen kann.
Aber das fand ich dann irgendwie berührend. Eben wie du sagst, es ist so Sascha, der Geschichtenerzähler, der dann so fabulieren will und der dann selbst, sage ich mal, im Angesicht des Verlusts dieser Großmutter, also es war, wenn man es jetzt so, weißt du, symptomatisch lesen will, auf einmal bricht da so diese Fabuliersucht und Wut aus, ja, dass es so völlig abhebt, weil er halt dieser Realität nicht ins Auge blicken kann, ja, und weil er vielleicht, wie du sagst, diesen Tod auf eine Art nicht beschreiben will, ihn nicht eben vielleicht auch kann, also so, aber auch so im Sinne von, weil er vielleicht um diese Fallstricke auch weiß, dass es ja auch sehr schwierig ist, auch so dann nicht ins Klischee zu fallen, so, und dass er da wie so ein Feuerwerk zündet, weißt du, so, um einen irgendwie abzulenken und vielleicht auch um sich selbst abzulenken von dieser Tatsache des Todes. Und das finde ich irgendwie, mich hat es auch total unbefriedigt gelassen, aber ich kann sozusagen auf einer persönlichen, zum Teil auch ästhetischen Ebene nachvollziehen, warum der Erzähler und vielleicht auch Sascha Stanisic das so macht. Was halt also für mich auf alle Fälle dadurch passiert ist, mich hat es nicht berührt. Also weißt du, ich habe das so gelesen und dann sehe ich halt irgendwo so, ach ja, okay, die Großmutter ist gestorben.
Das ist ja auch falsch gelesen.
Ja, ich habe es falsch gelesen. Gut, ja, aber du hast es halt, du hast es vielleicht, also weißt du, und vielleicht kriegt man es ja gar nicht mit. Es gibt wahrscheinlich auch Leserinnen, die dann halt überhaupt keinen Bock haben und das einfach weglassen oder so, ja. Das heißt, interessanterweise, der Tod dieser Großmutter ist ein Ereignis, das man auch nicht mitkriegen kann, wenn man dieses Buch liest, ja, was ich schon noch krass finde. Ja, so. Ich glaube, wir waren jetzt beide von diesem Ende nicht so wirklich überzeugt.
Genau.
Ne?
Ja, aber es ist halt auch so, everything that I'm not ist dieses Ende so.
Ja.
Da hatte ich jetzt irgendwie ein Problem, mich da reinzudenken. Ja, bevor wir jetzt vielleicht noch abschließend sagen, wie wir es fanden. Ich glaube, es hat sich schon ein bisschen abgezeichnet, wer hier so welche Präferenzen hatte. Möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns bei Twitter und Instagram unter dem Namen Ich lese Podcast gerne folgen dürft und da auch eure Meinung kundtun dürft zu diesem oder einem der anderen Bücher, die wir gelesen haben. Ja, Fabienne,
und
schieß mal los, wie scheiße du es fandest.
So. Also ich muss sagen, jetzt durch die Diskussion mit dir hat sich, oder dann nochmal in die Details, in die einzelnen Szenen reinzugehen, hat sich mein sehr negativer Eindruck nochmal so ein bisschen verbessert. So.
Auch nur negativ.
Ja, genau. Aber für mich ist es, also vielleicht ist es aber auch so dieses, weißt du, das ist ja, wie du am Anfang auch gesagt hast, so ein Buch, das so gehypt wurde.
Mhm.
Und ich wollte das so gern mögen und ich war so wie voll gute Erwartungen und dann war ich echt schon sehr enttäuscht und auch sehr genervt, deswegen ich würde sagen
Von null.
Ja.
Verbesserung von null.
Von null auf ja. eins, ja.
Aber ich glaube, das ist halt auch so, ich kenne das, wie du das dann gelesen hast, wenn man sich auch mal auf eine bestimmte Sache, die einen Nerv versteift hat,
ja,
dann kann man es auch nicht mehr ungesehen ja. machen und ja, dann ja. ist man da so drin und dann
ja.
ist man ja auch so ein bisschen I love to hate it.
Ja.
Also dann freut man sich ja auch yeah. immer wieder drauf, auf was, was man jetzt
ja.
on top noch doof finden kann. Also ja. da ist man ja auch manchmal dann so. Ich finde halt irgendwie, also zum Beispiel, ich folge Sascha Stanisic auf Twitter
mhm.
und ich finde ihn einfach mega sympathisch.
Mhm.
So. Und das war jetzt mehr, was ich schon kannte von ihm mhm. und auch sein Standing gegenüber eines gewissen anderen Literaten, der auch einen mhm. wichtigen Preis bekommen hat, der über Sachen, wie er eben sagt, nicht schreibt, die im Jugoslawienkrieg passiert sind. Dadurch war er mir einfach so auf einer sehr basalen Ebene schon mal sympathisch. Mhm. Und ich wollte quasi...
Wollte ich auch.
Ich wollte ihn weiterhin so, sympathisch ja. finden. Ja, und ich glaube, ich kenne auch halt so durch seine Tweets und so seinen Humor
mhm.
mittlerweile. Und den habe ich dann da halt wiedergefunden. Mhm. Und deshalb hat es mir eben sehr gefallen.
Mhm.
Ich hatte schon auch ein paar Sachen, die mir nicht gefallen haben oder die mich ein bisschen genervt haben. Aber so insgesamt fand ich das vor allem für eine männliche und deutsche Autobiografie doch nochmal irgendwie neu. Ich habe echt schon schlimmere Sachen über Dude hatte schwere Kindheit gelesen.
Mhm.
Und deswegen ja, hat es mir einfach doch sehr gut gefallen. Ich würde sagen 4,3.
Wow, krass. Okay, alright. Okay.
Ja, das war Herkunft von Sascha Stanisic.
Und nächstes Mal, sage ich auch gleich, kündige ich auch gleich an, lesen wir The Friend von Sigrid Núñez. Sagt man Núñez? Ja.
Sie, klar.
Sie, das auf Deutsch unter dem Titel Der Freund.
Was?
Von
Shocking.
Sigrid Núñez.
Núñez.
Núñez erscheint. Genau, und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
Bis dann.
Ciao. Ciao.